Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wir widmen uns heute wieder dem großen Thema Altersvorsorge. In diesem Fall geht es aber um eine besondere Gruppe, nämlich die Selbstständigen. Denn die benötigen manchmal ein bisschen andere Strategien als zum Beispiel Angestellte. Und genau, da rede ich natürlich wieder mit Christoph drüber. Hallo Christoph.
Einen wunderschönen guten Tag. Heute geht es um meine Gruppe der Selbstständigen. Gehöre ich ja
Genau.
selber mit rein.
Stimmt, das heißt, du kannst sogar aus eigener Erfahrung dann reden.
Ja.
Genau, das heißt, wir schauen uns an, was man alles ja, sich als Selbstständiger oder Selbstständige für Gedanken machen sollte, bevor man überhaupt ja, zu irgendwelchen Produkten kommt. Und danach schauen wir, was es so für Produkte gibt, die sich für Selbstständige eignen oder vielleicht weniger eignen.
Ja, wobei heute klar ist, dass es erstmal eine Übersichtsepisode ist. Das bedeutet, wir gehen nicht komplett in die Tiefe rein. Wir werden anschauen, welche grundsätzlichen Gedanken soll ich mir machen, was kommt vielleicht, bevor ich Geld anlege und dann zu schauen, welche Optionen gibt es, was hat der Gesetzgeber vorgesehen und welche Besonderheiten gibt es zum Beispiel bei der gesetzlichen Rente oder bei Einkünften von Immobilien in Wechselwirkung mit der gesetzlichen Krankenkasse und so weiter und so fort. Also wir werden auf Besonderheiten eingehen, aber wir werden nicht überall in die totale Tiefe gehen. Das ist dann sicherlich ein eigenständiger Beitrag zu dem Bereich und dann zielführender. Ansonsten sitzen wir hier 3 Stunden. Da müssen sich alle 5 Kaffees aufbrühen, bevor angefangen wird zu hören. Aber wir werden es eher so machen, dass wir einen Einstieg haben und dann gegebenenfalls später, zu einem späteren Zeitpunkt, dann nochmal in die Tiefe gehen.
Genau. Los geht's mit, ja, was sollte man überhaupt als Selbstständiger so auf dem Schirm haben, bevor man auf Produktsuche geht?
Ich glaube, dass wie überall zuallererst steht das weiße Blatt Papier. Und so fangen wir auch in der Beratung an, wo Schritt 1 die ganz klar die Zielplanung ist. Das bedeutet, was stelle ich mir vor? Wann will ich in den Ruhestand gehen? Was bedeutet der Ruhestand für mich? Und vor allem, welche anderen Ziele habe ich noch so ringsherum? Und wie beeinflusst das meine Ruhestandsplanung? Beispiel, ich bin in einem gesätteten Modus mit meiner Unternehmung, die kann so bleiben, wie sie ist, wirft Gewinne ab. Dann habe ich erstmal keinen Investitionsbedarf in meine Unternehmung und kann dort quasi den Ertrag abschöpfen und anders reinvestieren, zum Beispiel die Altersvorsorge. Bei mir persönlich ist gerade eine Phase, wo eben nicht alles so ist, wie es bleiben soll, sondern wir nehmen quasi alles, was wir an Erträgen generieren und reinvestieren das direkt in die Unternehmung, um die halt möglichst voranzubringen. Und der richtige Zeitpunkt, um mal größere Beträge rauszunehmen, der kommt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ist natürlich dann mit Risiken behaftet, weil es kann ja sein, dass das hier alles nicht funktioniert und ich dann ohne was dastehen würde in der Altersvorsorge. Der Unterschied hier ist, dass wir schon bewiesen haben, wir haben schon Proof of Concept, wir wissen, es funktioniert. So, das Schlimmste, was mit den Investitionen passieren kann, die wir jetzt vielleicht in der Zukunft noch tätigen, ist, dass sie nicht funktionieren und wir sie abschreiben müssen. Oder dann eben sagen, okay, dann machen wir eben auf dem Modus von vorher weiter und verdienen trotzdem Geld. So. Also man sollte nicht ewig in der Phase als Selbstständiger verharren, wo man diesen Proof of Concept noch nicht erbracht hat, sondern man sollte irgendwann wissen, es funktioniert oder es funktioniert nicht, um dann zu wissen, ob es sinnvoll ist, dort noch mehr Geld reinzustecken oder nicht. Aber dann gibt es ja noch andere Ziele. Was können noch für Ziele Wechselwirkung haben mit der Altersvorsorge in der privaten Finanzplanung?
Wann möchte ich überhaupt in den Ruhestand gehen?
Ja.
Zum Beispiel. Oder ja, was für andere finanzielle Ziele habe ich sonst noch so? Möchte ich vielleicht irgendwann mal noch ein Haus bauen? Oder tja, alles Mögliche.
Ja, das beeinflusst natürlich maßgeblich dann auch die Auswahl meiner Anlageoption. Wenn ich genau weiß, ich will noch ein Eigenheim haben in 2, 3, 4 Jahren, dann sollte ich vielleicht nicht alles Geld in eine Rürup-Rente stecken, wo ich nicht mehr rankomme, sondern sollte das existenziell wirklich in der Planung berücksichtigen, dass ich irgendwie mein Eigenkapital verfügbar habe, wenn es soweit ist. Also es ist wirklich wichtig, sich klar zu werden, was möchte ich eigentlich, bevor ich Geld festlege für die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre. Und auch die realistische Einschätzung, kann ich es mir leisten, Geld festzulegen oder mein Leben so unstet, dass es vielleicht nicht allzu viel Sinn macht, Geld in Produktlösungen zu stecken, wo ich nicht mehr rankomme, wie zum Beispiel eine gesetzliche Rente oder eine Rürup-Rente. Das sind ja beide Systeme, wo wir gleich noch drauf eingehen. Also wirklich eine saubere Zielplanung, Schritt 1. Was ist Schritt 2?
Die Basisliquidität, also der, was man so als Notgroschen kennt. Das heißt, wie viel Geld möchte und sollte ich zur Seite legen, was dann für wirklich unvorhergesehene Notfälle einfach da ist, damit ich eben nicht in die Bredouille komme, wenn mein gesamtes Geld irgendwo angelegt ist oder in Produkten steckt, dass ich dann anfangen muss, die Produkte zu verkaufen.
Ja. Ich unterscheide dann nochmal bei mir zwischen Privat und Firma. Mhm. Das heißt, ich will einmal Basisliquidität in der Firma haben und einmal privat. Wichtig ist als Selbstständiger, dass man den gerne ein bisschen großzügiger auch anlegen kann, den Puffer, als es vielleicht eine Privatperson tun wird, weil halt im Krankheitsfall wahrscheinlich größere Einbußen drohen beispielsweise als bei einem Angestellten oder bei einer Angestellten. Das heißt, Schritt 2, ausreichend Puffer einplanen, Notgroschen. So. Der darf gerne im Idealfall größer als 3 bis 6 Monate sein. Beispiel Corona, da sind die Einnahmen zurückgegangen und dann ist man vielleicht noch krank geworden, hatte aus 2 Richtungen dort Probleme mit der Firma. Klar kann man keine Rücklagen für alles schaffen, aber ein gewisser Puffer sollte da sein.
Genau. Und Schritt Nummer 3?
Das sind dann die existenziellen Risiken. Das bedeutet, wenn ich mir über die Zielplanung klar bin, meine Basisliquidität definiert habe, dann geht es noch um die Frage, welche Risiken können auftreten, die ich vielleicht absichern sollte oder absichern möchte. Spätestens wenn ich Familie habe, sollte ich mir Gedanken machen, was passiert, wenn ich krank werde und nicht mehr arbeiten gehen kann. Stichwort Berufsunfähigkeitsversicherung. Als Selbstständiger bin ich ja häufig oder als Selbstständiger nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Werden wir gleich noch drauf eingehen, ob das sinnvoll sein kann oder nicht. Und dann habe ich eben gar kein Auffangnetz, außer dann halt Sozialhilfe. Und da macht es dann halt schon Sinn, über eine private Absicherung nachzudenken. Also ich persönlich habe zum Beispiel die Berufsunfähigkeitsversicherung gleich nach der, also Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung war für mich von Anfang an klar, dass ich beides brauche, weil ich halt wusste auch, ich will Kinder haben und die sind dann darauf angewiesen, dass irgendwie Einkommen in der Familie ankommt. Wenn ich nur für mich alleine als Single die Entscheidung getroffen hätte, brauche ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder nicht, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich mich dafür entschieden hätte, weil dann hätte ich gesagt, okay, ich könnte vielleicht auch mit Sozialhilfe leben. Das hätte ich aber aus einer Lebenssituation heraus gesagt, wo mein Lebensniveau sowieso nicht weit drüber war. Und solche Einstellungen können sich ja auch ändern, wenn man dann ein bisschen sich an einen anderen Lebensstandard gewöhnt hat. Problem ist dann, wenn man aufgrund von Vorerkrankungen halt keinen Vertrag mehr abschließen kann. Deswegen lohnt es sich, da frühzeitig Gedanken drüber zu machen. Will ich mich gegen einen Arbeitskraftverlust beispielsweise absichern oder nicht? Stehen ja dann auch noch so Entscheidungen an zwischen gesetzlicher Krankenversicherung und privater Krankenversicherung. Ich sollte eine private Krankenversicherung niemals aus Beitragsgründen abschließen. Das bedeutet, die Idee, ich gehe als Selbstständiger in eine private Krankenversicherung, nehme irgendeinen Billigtarif, damit ich nur 300, 400 Euro im Monat bezahle, die wird mir im Alter wahrscheinlich irgendwo auf die Füße fallen. Entweder weil das dann ein Tarif ist, der überdurchschnittliche hohe Prämiensteigerungen hat, oder weil ich im Alter merke, dass er sehr, sehr hohe Leistungslücken hat. Und im Alter bin ich dann irgendwann spätestens darauf angewiesen, wahrscheinlich, dass ich irgendwo Leistung aus der Krankenversicherung mal brauche. Plus, dass die gesetzliche Krankenversicherung den Vorteil hat, dass die mit den Einnahmen nach oben oder nach unten von der Prämie her mitwächst. Also habe ich ja am Ende einen beitragsgerechten Prämie in der GKV. Das heißt, die Prämie in der GKV richtet sich größtenteils nach meiner wirtschaftlichen Belastbarkeit. Wenn ich viel verdiene, zahle ich eine hohe Prämie. Wenn ich wenig verdiene, zahle ich eine niedrige Prämie. Das hat mir zum Beispiel in den Anfangsjahren sehr, sehr weitergeholfen, weil ich da eben für die Krankenversicherung wirklich nur minimalen Beitrag gezahlt habe. Und das ist übrigens absurd, ne? Dass wenn ich jetzt verdiene ich dann viel, zahle einen hohen Beitrag und dann überlege ich, ein anderes System zu wechseln. Ob das gesamtgesellschaftlich so viel Sinn macht, sei mal dahingestellt. Aber wir sind ja hier in der individuellen Finanzplanung nicht auf der gesellschaftlich-moralischen Ebene gerade unterwegs. Genau, also wichtig ist mir vielleicht für heute, wer in die private Krankenversicherung wechselt, um Geld zu sparen, das ist definitiv das falsche Motiv, weil das gerade hinten raus in die Hose gehen kann. Wenn zum Beispiel meine Renteneinnahmen dann doch niedriger ausfallen sollten, dann bleibt die Prämie der PKV, sinkt dann nicht unbedingt mit meinen Renteneinnahmen nach unten, sondern bleibt halt relativ konstant auf einem vergleichsweise zur GKV dann wahrscheinlich hohem Niveau. Das bedeutet, eine PKV macht aus finanzieller Sicht immer dann Sinn, wenn ich sowohl im Erwerbsleben als auch im Ruhestand mit einem sehr, sehr guten Einkommen rechne. Eine GKV ist dagegen vom Beitrag her relativ flexibel, wenn meine Einnahmen auch mal sinken. So. Also ich sollte mich eher fragen, kann ich es mir langfristig leisten, in die private Krankenversicherung zu wechseln? Das ist die eine Seite der Medaille. Und zweitens sollte das Hauptmotiv soll dann sein, ich will mir wirklich sehr, sehr gute Leistungen sichern. Und dann sollte ich auch einen sehr, sehr guten Tarif nehmen. der sehr, sehr gute Bedingungen und Leistungen beinhaltet. So, also das ist ja eine existenzielle Frage auch für die Altersvorsorge und sollte mit eingeplant werden. Gerade wenn ich jetzt dann im Vergleich zur GKV vielleicht doch was spare im Erwerbsleben, dann kann ich das gleich nehmen und zusätzlich meine Altersvorsorge packen, um dann vielleicht höhere Prämien auch im Alter dann abdecken zu können. So. Also existenzielle Risiken, Schritt 3. Da gehört dazu Entscheidung Krankenversicherung. Da gehört Entscheidung Arbeitskraftabsicherung dazu. Dann so Basics wie Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutzversicherung. Was brauche ich davon? Was möchte ich davon? Dann, wer entscheidet mal im Ernstfall, wenn ich nicht selber entscheiden kann? Vorsorgevollmacht, Testament und so weiter und so fort. Gerade als selbstständiger Vorsorgevollmacht, irgendjemand muss Entscheidungen treffen können, falls ich mal keine treffen kann. Ansonsten ist mein Unternehmen dann vielleicht kaputt, wenn ich dann wieder aufwache und dann erst wieder nach Monaten entscheidungsfähig bin. Ein Testament macht vielleicht Sinn. Gerade spätestens dann, wenn ich eine GmbH habe oder sowas und mein Kind dann plötzlich Anteil an der GmbH erbt und dann mein 5-jähriges Kind Entscheidungen in meiner Firma treffen soll, wird vielleicht schwierig. Da sollte ich vielleicht vorher festhalten, wie das Ganze geregelt ist. Ansonsten habe ich dann plötzlich das Familiengericht in Entscheidungen mit drin hängen. Das wäre vielleicht blöd. Also diese Basics, Vorsorgevollmacht, Testament, Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutzversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, GKV oder PKV, die Entscheidungen. Vielleicht komme ich auch zum Schluss, dass ich die ein oder andere Entscheidung erst in 2-3 Jahren treffen kann. Dann habe ich das aber schon mal für mich durchdacht und dann überlegt, okay, ich entscheide zum Beispiel erst in die private Krankenversicherung zu gehen, wenn ich sehe, dass ich gutes Geld und nicht nur mittelgutes Geld verdiene, damit das eben auch langfristig funktioniert. Und erst dann bin ich eigentlich in Schritt 4 drin, Grundeinkommenalter. Was das eigentliche Thema unserer Episode heute ist.
Genau, aber die Schritte 1 bis 3 sind essentiell für den gesamten Prozess. Also vorher brauche ich mir jetzt nicht groß Gedanken über Produkte zu machen. Die Schritte sind wirklich grundlegend wichtig. Und dann können wir in das System der deutschen Rente einsteigen.
Ansonsten baue ich halt ein Haus, das kein Erdgeschoss hat.
Genau. Das heißt, deutsches Rentensystem besteht aus 3 Schichten. Schicht Nummer 1.
Schicht Nummer 1 ist die, ich würde mal sagen, Basisversorgung. Das ist die gesetzliche Rente. Dann gibt es noch die Rürup-Rente. Und du hast ja einen ausführlichen Beitrag schon gemacht über
die Versorgungswerke.
Genau.
Genau.
Für die ganzen Ärzte und Apotheker und Anwälte und, die, wo jeder Berufsstand so ein eigenes Mini-Versorgungswerk hat.
Ja, es gibt ja mittlerweile über 90 Versorgungswerke in ganz Deutschland.
Ja.
Das heißt, jedes Bundesland hat manchmal für Berufsgruppen noch ein eigenes. Viele Berufsgruppen haben ihre eigenen Versorgungswerke und dann kommen solche Nummern zustande.
Ob das aus Risikogesichtspunkten, gerade bei der Altersvorsorge geht es ja darum, große Risikokollektive dann auch zu schaffen, um halt Risiken auf mehrere Schultern verteilen zu können. Ob das da Sinn macht, würde man mal ein großes Fragezeichen dran machen. Ob es generell auch Sinn macht, so ein durchmischtes Altersvorsorgesystem in Deutschland zu haben, kann man auch ein großes Fragezeichen drum machen. Aber darum geht es heute nicht. Gerade bei den Versorgungswerken hat man häufig auch gar keine Wahl. Das zahlt man eben ein, einfach weil man zu einem Berufsstand dazugehört und zahlt dann dort Pflichtbeiträge ein. Beispiel als selbstständiger Arzt oder sowas. Dann zahlt man halt ins Versorgungswerk ein, funktioniert dann analog. Was die Rahmenbedingungen angeht, wie die gesetzliche Rentenversicherung, bedeutet, ich zahle heute ein, und kann das bei der Steuer geltend machen. Das heißt, um den eingezahlten Beitrag bis zu gewissen Höchstgrenzen sinkt dann meine Steuerlast. Dafür zahle ich dann später mal bei der Auszahlung Steuern. Das ist quasi, Steuer ist nicht geschenkt, sondern sie ist aufgeschoben bis dann in den Ruhestand rein. Da war der Staat gar nicht so blöd. Der hat erkannt, hey, wir haben in Zukunft viele Rentner. Vielleicht macht es Sinn, auch in Zukunft noch Steuereinnahmen zu haben. Dann besteuern wir doch die Renten, wenn sie zur Auszahlung kommen, und machen dann die Einzahlungen steuerfrei. Dann motivieren wir die Bürger, dort einzuzahlen und haben hinten raus noch Steuereinnahmen, die wir vereinnahmen können. So, interessant ist es an der Stelle, wo wir eben nicht im freiwilligen Bereich sind, also wo wir im freiwilligen Bereich sind und eben aktiv Entscheidungen treffen können, ob ich zum Beispiel die gesetzliche Rente einzahle, ja oder nein. Wichtig, und das gehört zur Zielplanung dazu, ich sollte mir auch meinen Bedarf ausrechnen. Das haben wir ja gar nicht so explizit erwähnt, aber ich sollte mir mal Gedanken machen, wann will ich in Ruhestand gehen und wie hoch ist mein oder und was ist ein Lebensstandard, mit dem ich mich wohlfühle, den ich halten will. Und dann kann ich eben meine Rentenlücke als ersten Schritt mal berechnen. damit ich nicht nur weiß, im nächsten Schritt, welches System gibt es denn und wo kann ich überall einzahlen, sondern wie viel sollte ich da auch einzahlen, was kann da hinten rauskommen und ist das dann bedarfsgerecht. So. Gesetzliche Rente ist dann so der erste Baustein für viele Selbstständige, wo dann die Frage entstehen sollte, viele machen sich da gar keine Gedanken, die fliegen dann halt automatisch aus gesetzlichen Rente raus und das ist dann halt so. Problem ist, und das sollte man wissen, man hat nur 5 Jahre Zeit, um sich proaktiv für die gesetzliche Rente zu entscheiden. Danach ist der Zug abgefahren. Nach Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit. Wenn ich quasi schon selbstständig tätig bin und noch eine Weile in der Anstellung bin, dann gilt nicht der Zeitpunkt des Endes meiner Anstellung, sondern der Zeitpunkt, wo ich mein Gewerbe angemeldet habe. Wenn da 5 Jahre rum sind, kann ich mit meinem Gewerbe nicht mehr in die gesetzliche Rente rein. So, in diesen 5 Jahren muss ich mich entschieden haben. Eigentlich muss ich mich nach Ende der Anstellung idealerweise innerhalb von 2 Jahren entscheiden, weil nach 2 Jahren mein Anspruch auf Erwerbsminderungsrente weg ist, wenn ich nicht eingezahlt habe. Die gesetzliche Rente kennt ja unter anderem die Altersrente als auch die Erwerbsminderungsrente. Und bei der Erwerbsminderungsrente ist so, damit ich dort Anspruch drauf habe, muss ich in den letzten 5 Jahren mindestens 3 Jahre, und jetzt kommt's, Pflichtbeiträge gezahlt haben. So, das heißt, wir haben hier 2 Faktoren, die ich beachten muss. Wenn ich 2 Jahre nicht eingezahlt habe, wird definitiv mein Anspruch erstmal weg sein, kann ich später wieder erwerben. Muss eben immer auf diese in 5 Jahren auf 3 Jahre Einzahlungen kommen. Und das Zweite ist, dass ich mir bewusst machen sollte, damit ich Anspruch auf Erwerbsminderungsrente behalte, wenn ich in die Selbstständigkeit gehe und weiter einzahle, muss ich mich für die Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung entscheiden. Ich kann mich sowohl dafür entscheiden, freiwillige Beiträge in die gesetzliche Rente einzuzahlen, dann kann ich meine Höhe frei wählen, wie viel ich dort einzahle, oder ich entscheide mich für die Pflichtversicherung, hat den Vorteil, dass eben zum Beispiel der Anspruch auf die Erwerbsminderungsrente aufrechterhalten bleibt. Nachteil ist, dass ich bei der Beitragshöhe nicht mehr ganz so flexibel bin. In den ersten Jahren kann ich den halben Regelbeitrag zahlen, danach muss ich immer mindestens den vollen Regelbeitrag zahlen oder ich kann mich für einen einkommensgerechten Beitrag entscheiden. Der einkommensgerechte Beitrag liegt bei 18,6% meiner Einkünfte. Wichtig, das klingt nach viel Geld, ist auch viel Geld, aber ich kann es steuerlich geltend machen. Dadurch sinkt dann beim hohen Einkommen meine gezahlte Steuer doch deutlich und es tut netto gar nicht mehr ganz so dolle weh, wie es auf den ersten Blick aussieht. Maximal ist, glaube ich, Beitragsbemessungsgrenze für die Rentenversicherung liegt irgendwo bei 89.000 Euro und ein paar zerquetschten gerade, also knapp 90.000 Euro. Darüber hinaus ist dann Schluss mit der Verbeitragung. Muss man aber auch erstmal hinkommen. So. Aber davon 18,6% ist schon ein ganzes nettes Sümmchen, was in die Rentenversicherung reingeht. Genau, so der Regelbeitrag hast du im Kopf. Ich habe hier gerade nebenbei Google aufgemacht. Der Regelbeitrag für Selbstständige, der liegt aktuell in den alten Bundesländern bei 657 Euro und bei den neuen Bundesländern bei 644 Euro, wird jedes Jahr neu angepasst. Wenn ich den Regelbeitrag einzahle, kriege ich ungefähr 1 Rentenpunkt gutgeschrieben. So. Und wie gesagt, in den Gründungsjahren kann ich auch mich für den halben Regelbeitrag entscheiden. Ich glaube, 3 Jahre lang ist das möglich. Bin da aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Genau. Also das ist vielleicht so eine der, neben der Krankenversicherungsentscheidung, erstmal bleibe ich automatisch in der GKV, kann mich dann proaktiv entscheiden, in private Krankenversicherung zu wechseln, sollte mir dann auch mit Beginn der Selbstständigkeit am besten Gedanken machen, ob ich in der gesetzlichen Rente bleiben will oder nicht. Weil wie gesagt, nach 5 Jahren der Zug sowieso abgefahren ist, wenn ich 5 Jahre selbstständig war und mich danach dann erst entscheide, in die gesetzliche Rente zu gehen, führt da kein Weg mehr rein, außer über eine Anstellung. So, dann muss ich irgendein versicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis aufnehmen, um da wieder reinzurutschen. Ansonsten mit der Selbstständigkeit an sich komme ich nicht mehr rein. So, das ist vielleicht so eine ganz, ganz grundlegende Entscheidung, gesetzliche Rente, ja, nein. Gibt es viele Pros und Cons. Ein Pro ist zum Beispiel Unabhängigkeit vom Kapitalmarkt. Die gesetzliche Rente ist ja abhängig von der Lohnentwicklung in Deutschland und nicht von der Aktienmarktentwicklung. Das also kann ein sehr, sehr interessanter Streuungsbaustein sein, auch ein politisch relevanter Streuungsbaustein. Also der ist gesellschaftlich hochrelevant, relevanter als eine Rürup-Rente, die ich vielleicht abschließe. Wenn da ein Anbieter in Schieflage kommt, ist es was anderes, als wenn die gesetzliche Rente in Schieflage kommt. Also da wird definitiv, dann gehen ja jetzt schon unglaublich viele Steuermittel mit rein. Ob dann so eine Rentenversicherung private mal gerettet wird, wenn der Protektor des Schild der Versicherungswirtschaft nicht mehr ausreicht, Das steht dann auf einem anderen Blatt. Dann haben wir die Rüruprente. Was hältst du von der Rüruprente?
Kann sich lohnen für Selbstständige. Ja, zum einen kann man die Beiträge auch variieren. Das heißt, wenn man mal weniger verdient, dann zahlt man eben einfach weniger in die Rüruprente ein. Aber man muss dann eben sowieso von vornherein erstmal darauf achten, wer ist mein Anbieter, wie hoch sind die Vertragskosten, was ist in dem Vertrag überhaupt drin geregelt, ist es fondsgebunden, gibt es Garantien, die dann auch immer ja, teuer sein können. Und was natürlich der Vorteil bei der Basisrente ist, dass ich eben auch, dass mein Langlebigkeitsrisiko mit abgesichert ist. Das heißt, es wird dann als Rente, bis ich sterbe, ausgezahlt. Was es dann gleichzeitig aber auch ein bisschen unflexibler macht. Zum einen kann ich mein Geld dort nicht wieder abziehen. Das heißt, was ich eingezahlt habe, bleibt drin. Und zum anderen kann ich es mir eben auch nicht alles auf einmal auszahlen lassen, wenn ich jetzt irgendwelche anderen Ziele oder Wünsche habe.
Ja. Ist vielleicht auch so ein Stück weit eine Typfrage, ne? Wenn ich dazu neige, Geld immer auszugeben, wenn ich es habe, dann kann so eine Rüruprente so ein Selbstschutz sein, ähnlich wie die gesetzliche Rente. Vorteil dieser ersten Schicht ist natürlich auch die Insolvenzsicherheit. Es ist jetzt nicht ausgeschlossen als Selbstständiger, dass man in schwierigere Fahrwasser kommt und dann mal auch in eine Insolvenz schlittert. Und da wäre das Geld in der gesetzlichen Rente und in der Rüruprente geschützt. Ja. Das Insolvenzschutz ist hier vielleicht für den einen oder anderen doch ein Argument, sich mit der Schicht zu beschäftigen. Ansonsten ist die Rüruprente von der Steuer her ähnlich wie die gesetzliche Rente. Kann halt meine Beiträge von der Steuer absetzen und dann hinten raus wird dann wieder Steuer berechnet im Rentenbezug. Wichtig ist halt, wenn ich sowas mache, soll ich auch davon ausgehen, eine relativ lange Lebenserwartung zu haben. Wenn ich jetzt schon weiß, ich werde nur 70 oder so, wenn es gut läuft, dann überlege ich mir natürlich zweimal, ob ich da viel Geld reinstecke in einen Vertrag, wo ich dann nicht wieder rankomme und der Nutzen davon abhängt, dass ich alt werde. Ist natürlich heute immer nicht absehbar, wie alt wir werden. Das ist ja generell so die Herausforderung bei der Altersvorsorge. Kann ja aber auch sein, dass wir sehr, sehr alt werden. Und da, wie du angesprochen hast, so eine Rente zahlt halt idealerweise bis zum Tod. Egal, ob ich 90 werde, 70 oder 120. Genau. Also als Basisbaustein kann es bedenkenswert sein. Analog auch zur gesetzlichen Rente muss man sich halt überlegen, was für ein sinnvoller ist. Gesetzliche Rente, Rüruprente oder nichts davon. Damit haben wir die erste Schicht, Versorgungswerk, gesetzliche Rente oder Versorgungswerke, gesetzliche Rente und Rüruprenten, je nachdem, bei welchem Anbieter ich dann bin. Das können die sehr, sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. Vorteil von der Rüruprente im Vergleich zum Beispiel zu einer Riester-Rente ist, dass ich keine Garantien stellen muss. Genau. Kommen wir zur Schicht 2.
Genau, hier sind vor allen Dingen die betriebliche Altersvorsorge mit drin, die ja für Selbstständige eher
unrelevant ist.
Genau, und dann haben wir die Riester-Rente in dieser zweiten Schicht.
Ja, die kann relevant sein. Also betriebliche Altersvorsorge ist deswegen nicht relevant, weil wir sprechen heute explizit eigentlich eher um Selbstständige und nicht um Unternehmer, die ein Unternehmen also ein Kapitalunternehmen haben. Selbstständige können auch Unternehmer sein, nicht falsch verstehen. Ich verstehe mich auch als Unternehmer, aktuell firmiere ich als Einzelunternehmer. Aber solange ich keine Kapitalgesellschaft habe, wird es halt schwierig, dass eine Gesellschaft für mich eine betriebliche Altersvorsorge abschließt. So, und wenn ich als Einzelunternehmer fungiere, ja, dann habe ich kein Unternehmen, das eine betriebliche Altersvorsorge für mich einrichten kann. So, also theoretisch geht das, ist dann mit der Absetzbarkeit halt schwierig und eher unrelevant. So. Und dann haben wir die Riester-Rente. Die ist aber auch so bei Selbstständigen häufig kein förderfähiger Kreis, wenn ich nicht in die gesetzliche Rente einzahle. Kann ich aber über Umwegen sein, oder?
Genau, wenn ich zum Beispiel mit jemandem verheiratet bin, der förderfähig ist, dann kann ich auch mittelbar förderfähig sein, zum Beispiel.
Ja. Brauche halt jemanden, also am besten meine Ehefrau oder mein Ehemann, der halt einen Vertrag hat und dort einzahlt, dann kann ich als Trittbrettfahrer mitfahren. Und dann, ja, das sind so diese klassischen 60-Euro-Verträge. Dann kann ein Selbstständiger für 60 Euro riestern und kriegt 175 Euro Eigenzulage mit eingebucht.
Genau. Oder wenn ich eben Pflichtmitglied der gesetzlichen Rente bin, dann bin ich in der Regel auch förderfähig.
Genau. Wichtig ist, und das erleben wir häufig, darauf achten, dass der Partner dann auch den vollen Satz einzahlt, den er einzahlen muss, 4% vom Vorjahresbrutto. Ansonsten bekommt auch der Selbstständige oder die Selbstständige die Förderung nur anteilsmäßig. Ja. Genau, also Riester kann relevant sein, so ein kleiner Mini-Baustein, um halt die Förderung dann mitzunehmen. Ja, 60 Euro einzahlen, 175 Euro Förderung zu bekommen, das passt dann schon. Unabhängig vom Anbieter, klar wäre ein guter Anbieter noch besser. Aber das lohnt sich eigentlich in der Regel in jedem Fall, hat aber auch so ein paar Fallstricke. Ich habe es zum Beispiel auch für mich gemacht. Meine Frau war dann zwischendurch mal nicht mehr förderfähig, aber keine Zulage mehr bekommen und da war so wenig Geld im Vertrag drin, dass die Kosten dort höher waren als die Erträge, die der Vertrag erwirtschaftet hat. Ja. Jetzt kommen aber wieder ordentlich Zulagen reinbuchen lassen. Also so kann sich auch mal Rahmenbedingungen ändern.
Ja. Ja.
Genau, und das zur zweiten Schicht, die für die Selbstständigen eher so eine kleine Nebenrandnotiz ist. Wie gesagt, so ein Riester kann schon mal Sinn machen, aus Fördergründen. Ansonsten kommen wir zur dritten Schicht. Was gibt's dort?
Genau, die dritte Schicht, das ist dann die allgemein private Vorsorge, das heißt sehr vielgestaltig. Hier gibt es einige Möglichkeiten, die man da in Anspruch nehmen kann, einige staatlich geförderte Möglichkeiten, einige nicht staatlich geförderte Möglichkeiten. Zu den staatlich geförderten Möglichkeiten zum Beispiel private Rentenversicherung, die wären da drin.
Ja, wir haben ja zu den privaten Rentenversicherungen haben wir letztens erst einen Beitrag gemacht, wenn mich nicht alles täuscht.
Genau, zum Halbeintragsverfahren.
Genau, Halbeinkünfteverfahren. Und da einfach reinhören. Also die haben dann auch nochmal besondere Förderungen. Wir werden alle Beiträge, die wir schon zum Altersvorsorgethema gemacht haben, werden wir auch nochmal in Shownotes mit verlinken. Dort ist es so, dass ich aus dem Netto einzahle bei den klassischen Rentenversicherungen dort in der dritten Schicht. Wir können entweder klassisch sein, wo der Versicherer einfach wie eine Lebensversicherung, Kapitallebensversicherung ist ja bekannt, im Sicherungsvermögen anlegt und dann eine Verzinsung bietet, im Deckungsstock. Und dann gibt es dort fondgebundene Versicherungen, wo ich dann halt frei über in eine Fondsanlage investieren kann. Und der Clou ist dort eben, dass ich bei Auszahlung dann nur die Hälfte der Erträge versteuern muss, wenn der Vertrag mindestens 12 Jahre gelaufen ist und ich mindestens 62 Jahre alt bin. Wenn ich den Vertrag schon 2012 abgeschlossen bin, muss ich nur 60 Jahre werden, um diese besondere Förderung, also steuerliche Förderung in Anspruch zu nehmen. Wird dann eben nur die Hälfte der Erträge und dann mit dem Einkommensteuersatz versteuert. Besonders interessant können die Rentenversicherungen dann werden, wenn ich freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenkasse bin und noch nicht über der Beitragsbemessungsgrenze verdiene. Beitragsbemessungsgrenze aktuell so bei 5.100, wird gerade drüber gestritten, ob es auf 5.500 Euro Verdienst im Monat ansteigen soll. Hintergrund ist, dass sowohl Kapitaleinkünfte als auch Mieteinkünfte verbeitragt werden bei der gesetzlichen Krankenkasse, wenn ich freiwilliges Mitglied bin. Das bedeutet für viele Selbstständige, und das ist aus meiner Sicht eine bodenlose Frechheit, wenn die Kapitaleinkünfte haben und vielleicht 3.000 Euro Gewinn haben im Monat, dann wären Zinsgewinne und Mieteinkünfte in der gesetzlichen Krankenkasse verbeitragt, wenn die dort freiwilliges Mitglied sind. Und das führt dazu, dass es eine deutliche Schlechterstellung ist im Vergleich zu einem Angestellten oder Angestellten, die eben Pflichtmitglied in der gesetzlichen Krankenkasse ist. Wenn ich eine Anstellung habe, dann werden für Pflichtmitglieder Einkünfte aus Zinsen, Vermietung und Verpachtung, Dividenden, werden nicht mit verbeitragt in der gesetzlichen Krankenkasse. Und mir persönlich, vielleicht fällt es jemandem ein, ist noch keine faire Erklärung eingefallen, warum Selbstständige dafür bestraft werden sollen, dass sie sich dafür entscheiden, in der gesetzlichen Krankenkasse zu bleiben. So, gerade bei denen, wo das Einkommen nicht so hoch ist, die hätten es ja umso nötiger, dass die Einkünfte nicht in der gesetzlichen Krankenkasse verbeitragt werden aus anderen Quellen. So, also das ist schon schwierig. Aber am Ende auch ein Stück weit nachvollziehbar, und das ist vielleicht ein Teil der Erklärung, wenn ich halt gar keine Einkünfte aus Selbstständigkeit oder aus irgendeiner Erwerbstätigkeit habe, dann muss ja irgendwas verbeitragt werden. So, und das wären dann die Mieteinkünfte und die Kapitaleinkünfte. So. Also das ist ein schwieriges Thema und das hat aber auch Indikationen für meine Altersvorsorge. Weil wenn ich sowas weiß, dann wären halt direkte Depotanlagen unattraktiver, genauso wie Immobilien zur Vermietung. Könnte zum Beispiel die Ableitung daraus sein, dass ich statt einer Immobilie zur Vermietung eine Immobilie zum Eigennutz kaufe, weil ich bei der Immobilie zum Eigennutz keine Mieterträge habe, die verbeitragt werden können in der gesetzlichen Krankenkasse, weil mein Ertrag ist ja am Ende meine eingesparte Miete, wenn ich so möchte. Das ist die eine Ableitung. Und die zweite Ableitung ist, dass wenn das die Depotanlage direkt nicht so attraktiv ist aufgrund der Krankenkassenbeiträge, dann könnte es sinnvoll sein, das Ganze in eine fondgebundene Rentenversicherung zu packen, wo eben Versicherungsmantel drumherum ist und keine laufenden Erträge nach außen gelangen, die dann eben verbeitragt werden müssten in der gesetzlichen Krankenkasse. Also da spielt die individuelle Situation eine sehr, sehr große Rolle. Wenn ich in einer privaten Krankenversicherung bin, muss ich mir solche Gedanken nicht machen. Da zahle ich einfach eine Prämie, die festgelegt wurde und fertig. Wenn ich freiwillig gesetzlich versichert habe, liegt der Teufel, bin, liegt der Teufel dann doch wie so oft im Detail. So. Kannst du nochmal, welche Schichten hatten wir jetzt alles? Nochmal so eine kleine Wiederholung geben. Ist ja doch ein ganz schön bunter Blumenstrauß.
Ja, Schicht Nummer 1 mit gesetzlicher Rente, Versorgungswerke und Basisrente. Dann Schicht Nummer 2 mit ja, betrieblicher Rente und Riester-Rente, die eher für die Selbstständigen nicht so interessant bzw. relevant sind. Und jetzt in der dritten Schicht mit der privaten Vorsorge einmal die staatlich geförderten, wie sind private Rentenversicherungen und staatlich nicht geförderte. Da wären dann zum Beispiel die Immobilien mit drin zum Eigennutz oder zur Vermietung oder zum Beispiel das eigene Depot.
Ja, bedeutet, damit haben wir alles zusammen. Klar, gibt es noch, also das sind so die wichtigsten. Gibt natürlich links und rechts noch ein paar Optionen, die man hätte. Schritt 1, Zielplanung. Schritt 2, Basisliquidität. Schritt 3, kümmern um die existenziellen Risiken. Schritt 4 ist dann konkrete Ausgestaltung der Altersvorsorge, was die Vermögenskapitalaufbau angeht. Und da die Punkte, die du gerade aufgezählt hast, womit ich mich in jedem Fall, und das ist mir ganz, ganz wichtig, zügig auseinandersetzen sollte, ist, vor allem die Frage, will ich in der gesetzlichen Rente bleiben, ja oder nein? Das ist mal so eine grundlegende Frage, weil ich, wie gesagt, nur 2 Jahre Zeit habe, bis dann die Erwerbslosenrente rausfallen würde und dann nur 5 Jahre Zeit habe, um mich zu entscheiden, drin zu bleiben oder nicht. Nach 5 Jahren ist der Zug abgefahren. Wenn ich dann sage, ich will wieder reinkommen, sagen die, nö, nehmen wir nicht mehr. Gut.
Genau, dann müsste ich dann erst wieder in die Festanstellung zurück.
Ja.
Alles klar, dann haben wir zumindest erstmal so einen schönen Überblick über das gesamte Thema und werden dann in der Zukunft nochmal das ein oder andere Thema vertieft aufgreifen, beziehungsweise haben wir auch schon in vergangenen Artikeln Themen vertieft aufgegriffen, die werden wir mit verlinken und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.
Alles klar, bis dahin, tschüss.
Ciao.